begrüßen alle Wählerinnen zur Folge 125 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch. Aufgenommen am 24. Februar von Silas Schöffel und Ralf Hersel. Heute sprechen wir darüber, was die Wahlen in Deutschland für freie Software bedeuten. Und ich sage nur Rambozambo, lieber Silas.
Schauen wir mal.
Ja, wir fangen verspätet an. Eigentlich wollten wir um 19 Uhr anfangen. Jetzt haben wir schon 19:30. Und ich dachte, der Silas ist irgendwo auf einer Wahlparty versackt, was aber nee, nicht der
die
Fall
Wahlparty,
war.
Die Wahlparty war gestern.
Die Wahlparty ja. War gestern. Also Thema freie Software nach der Wahl. Wie sieht das aus? Aber bevor wir in das Thema einsteigen, Silas, wie geht es dir?
Also, da gibt es mehrere Ebenen. Gesundheitlich bin ich gerade so ein bisschen angeschlagen. Von der Gefühlslage her habe ich so zwei zwei Herzen. Also einerseits gab es Aspekte an dieser Wahl, wo ich sage, die liefen deutlich besser als erwartet.
Die Wahlbeteiligung war sehr hoch.
Die Wahlbeteiligung war historisch hoch. Das war die höchste Wahlbeteiligung seit der Wiedervereinigung.
Ja,
die haben wir jetzt gar nicht reingeschrieben, die Wahlbeteiligung. Hier steht doch bestimmt irgendwo die Wahlbeteiligung.
84,5%, irgendwie sowas.
Nee, ich glaube, die ist noch mal ein bisschen gesunken, aber auf jeden Fall über 80 war sie.
Mhm.
Genau. Auf jeden Fall eine super hohe Wahlbeteiligung. Die hat leider nicht unbedingt den demokratischen Parteien genützt tatsächlich. Also wenn man sich die Wählerwanderung anschaut, haben sehr viele davon dann die AfD gewählt. Aber auch die Linke hat viel von vorherigen Nichtwählern profitiert. Und ansonsten haben sich eigentlich die großen etablierten Parteien so gegenseitig die Stimmen weggenommen, kann man sagen. Das war so eine Umverteilung innerhalb. Viele SPDler haben jetzt CDU gewählt. So, ja. Aber natürlich ist dieses Wahlergebnis ein massiver Rechtsruck. Und mal schauen, was sich da jetzt an Regierungsoptionen überhaupt noch ergibt, weil die Union und SPD haben zusammen eine Mehrheit von, ich glaube, 12 Sitzen aktuell. Und das ist sehr knapp, vor allem wenn man bedenkt, dass die SPD jetzt nicht unbedingt immer so geschlossen auftritt und auch gerne mal Abweichler in den eigenen Reihen hat. Es wird spannend.
Ja, also meine Meinung dazu ist auch vielfältig. Ich hatte mir dann kurz gewünscht, dass das BSW noch über die 5%-Hürde kommt. Nicht, weil ich das BSW in irgendeiner Art gut finde, aber dann hätte es ja eine Kenia-Koalition gebraucht. Und die hätte dann halt im Bundestag eine viel höhere Mehrheit, also viel mehr Sitze gehabt, als das Schwarz-Rot, was dann jetzt kommen wird.
Ja, vor allem wäre es programmatisch nicht so sehr eine Partei, weil aktuell ist es ja effektiv so, die Union kann der SPD die Bedingungen diktieren und quasi drohen, ja, wenn ihr nicht spurt, wir haben ja immer noch dann da so die AfD. Natürlich sagen sie das nicht offiziell, machen sie natürlich nicht, aber so als Drohung in der Hintertür. Mhm. Und die SPD hat ja schon historisch schon oft gezeigt, dass sie sehr gut ist, dann in allen relevanten Punkten schnell umzufallen.
Ja.
Und deswegen wäre es schön gewesen, noch einen zweiten Koalitionspartner zu haben, auch wenn Dreierkoalitionen nicht gerade stabil sind.
Ja gut, aber man hat ja jetzt aus der Ampelkoalition gelernt, und da bringe ich jetzt gerne nochmal das Schweizer Modell ins Spiel, dass man Konkordanz braucht. Also man braucht wirklich ein gemeinsames Arbeiten in der Regierung mit den vertretenen Parteien über eigentliche Parteiinteressen hinaus, weil wie das überhaupt nicht funktioniert, das haben wir ja mit der FDP gesehen, die ja eigentlich eine Opposition in der Regierung gebildet hat.
Ja, und das ist halt auch ein Problem der politischen Kultur in Deutschland, dass sie enorm konkurrenzbasiert ist. Und gleichzeitig man aber natürlich in diesem Koalitionsmodell in der Verhältniswahl immer Kompromisse finden muss nach der Wahl. Und gerade die Union hat ja jetzt massiv die SPD angegriffen, die Grünen erst recht, aber die Grünen sind ja jetzt raus aus der Regierungsbildung. Aber Merz hat jetzt noch am Samstag alle Positionen links der Mitte als Spinnerei abgetan, die haben ja nicht mehr alle Tassen im Schrank, hat er wörtlich gesagt. Und mit denen will er ja jetzt koalieren. Also das ist abenteuerlich, könnte man es fast meinen.
Also ich meine, das gibt ja dann jetzt halt die große Koalition, die es schon öfter gab, Schwarz-Rot.
Die kleine große Koalition.
Ja. Aber ich glaube, Große Koalition ist der Name, ne, für Schwarz-Rot. Oder gibt es irgendeine Flagge auf der Welt, die schwarz-rot ist?
Bin ich gerade überfragt.
Ich wüsste es auch nicht.
Albanien, glaube ich.
Die Albanien-Koalition. Okay. Silas DuckDuckGo ja. Go gerade.
Nee, die haben noch. Die haben noch was Goldenes.
Ist nicht Kosovo oder irgendwie? Die haben doch irgendwas rot mit einem schwarzen Adler.
Das ist Albanien.
Das ist Albanien, okay. Ja, aber das passt doch. Roter Grund, schwarzer Adler?
Ja, genau, aber der hat noch irgendeine goldene kleine Mini-Krone drüber, aber die kann man ignorieren.
Ja, das sind die Reste von Deutschland, die da golden durchscheinen.
Ja. Das ist die kleine FDP.
Ja, also was wird da jetzt passieren? Ich meine, wir reden ja gleich noch über die Auswirkungen auf freie Software. Es gibt ja zwei Szenarien. Das eine Szenario, es gibt wieder so ein Gemerkel oder so ein Stillstand, Rückschritt, nichts passiert. Oder es gibt jetzt so diesen, ja, wenn ich es bös ausdrücke, so einen libertären Aufbruch.
Ja, der libertäre Aufbruch ist halt schwierig zu machen mit der SPD. Weil die SPD hat, also ich bin jetzt kein großer Freund der SPD grundsätzlich, aber sie hat schon auch irgendwo ihre Ideale, wo sie nicht drüber hinweggeht. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Hauptforderung der Union ist, das Bürgergeld komplett zurückzubauen, zum Beispiel jetzt, also einen sozialpolitischen Punkt, das ja die SPD als ihr Kernthema in der Ampel durchgesetzt hat, das ist schon, das wird schwierig. Und deswegen, ich glaube eher, das wird so ein Rumgemerkel wieder. Und weniger, dass überhaupt groß was passiert. Außenpolitisch vielleicht ein konsequenteres Auftreten, als man das jetzt von Scholz gewohnt war. Aber innenpolitisch wird, glaube ich, nicht viel passieren.
Ja, wir wissen es nicht. Also jetzt, was ich mir wünschen würde, wäre halt ein viel besserer Schulterschluss in Europa.
Gerade kurz Verbindungsprobleme. Du kannst gerne nochmal wiederholen, was du gesagt hast.
Ja. Ja, du hast 120 Millisekunden Latenz. Also es liegt an dir. was habe ich
jetzt gesagt? Jetzt höre ich dich wieder klar und deutlich.
Ja, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ich würde mir einen europäischen Schulterschluss wünschen und ein starkes Europa in jeder Beziehung, also in sozialen Themen, in wirtschaftlichen Themen, natürlich auch in FOSS-Themen. Ja, ich glaube, das ist das Gebot der Stunde. Ich meine, da waren sich
definitiv.
Da waren sich ja, glaube ich, auch alle Parteien, außer die Parteien, deren Namen man nicht ausspricht, waren sich.
die Partei, eine, eins, Einzahl.
Genau, waren sich da ja einig, ne, dass das jetzt im gesamtpolitischen Weltbild nicht mehr geht, oder? Dass Europa da jetzt endlich mal souverän werden muss.
Naja. Ja, definitiv. Und ich meine, Trump lässt uns da ja gar keine Wahl.
Nee.
Ja.
Okay, genug des Vorgeplänkel. Kommen wir zu den Hausmitteilungen. Und da gebührt Silas erstmal Lob, weil Silas hat am Samstag oder so das CSS für unsere Zitate in den Blogartikeln geändert. Die waren bislang schlecht erkennbar als solche. Und war es nur CSS-Gefummel, was du gemacht hast, Silas?
Das war nur CSS-Gefummel und das ging auch. Ich bin nur nicht so bewandert in CSS, so. Also sehr eingerostet, lang her, dass ich da was groß gemacht habe und deswegen hat es ein bisschen gedauert, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Ja. Ja, ich finde es auch gut. Also sowohl beim hellen Thema als auch beim dunklen Thema sind die Zitate jetzt viel deutlicher zu erkennen als vorher. Das finde ich gut. Dann, da haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen in Folgen. Tim hat den Kommentareditor geändert. Der ist fertig und auch gut, ist aber noch nicht live geschaltet. Da wartet man noch darauf, dass dann sich alle Chormitglieder mal bequemen, Ja dazu zu sagen. Ja, ich glaube, der Felix ist auch im Urlaub und Joel ist mit Umzug oder sowas beschäftigt. Also im Moment ist es relativ still bei uns auf der Teppichetage.
Ja.
Dann nächste Woche bin ich im Urlaub. Das heißt, es kann sein, dass es keine Folge gibt. Außer die Kollegen im Chorteam stellen selbst eine Folge auf die Beine. Das hatten wir schon mal. Ich glaube, der Felix hat das dann organisiert. Müssen wir mal gucken. Also ich denke, da reden wir im Laufe der Woche noch drüber, ob ihr dann ohne mich was macht oder ob wir dann eine Woche ausfallen lassen.
Ich glaube, wir finden eine Lösung.
Ja. Das ist auch alles sehr gut dokumentiert und wie gesagt, ist schon mal durchgeübt worden. Also wenn da Zeit und Themen da sind, kann man da was machen. Ich habe mir dann vorhin auch noch überlegt in dem Zusammenhang, ob die wöchentliche Kadenz der Folgen, ob wir die reduzieren sollen. Weil, also ich organisiere ja immer die Podcast-Folgen und es wird irgendwie immer schwieriger, interessante Themen für jede Woche zu finden. Ich habe zwar immer so einen Plan, da sind so vier, fünf, sechs Interviewpartner, mit denen ich in der Planung bin, aber das zieht sich dann teilweise auch über Monate, bis die dann wirklich mal Zeit haben. Also ja, ich weiß es nicht, müssen wir mal gucken. Ich glaube, die letzten
Ja.
2 Jahre haben wir eigentlich immer wöchentlich gesendet. Außer wir hatten jetzt angesagte Weihnachtsferien oder so. Ja, mal gucken. Also kann sein, dass wir das nicht über weitere Jahre aufrechterhalten können, wirklich jede Woche zu senden. Ich meine, es soll ja auch Hand und Fuß haben und vom Inhalt her interessant sein.
Ja,
Jo.
da werden wir auch zu einem Schluss kommen.
Genau. Jetzt habe ich ganz vergessen zu fragen, was gibt es bei mir Neues? Ich habe endlich ein neues Fahrrad. Und interessanter, ja, habt ihr ja vielleicht auch mitbekommen, das ist mir Anfang Januar geklaut worden. Und jetzt habe ich halt
Ja.
2 Monate gebraucht, um ein neues zu finden. Und es ist ein Fahrrad aus, wie sage ich das jetzt politisch korrekt, aus ehemaliger ostdeutscher Produktion von der Firma Diamant. Sagt dir die Fahrradmarke etwas?
Nee, das habe ich noch nie gehört.
Ja.
Aber ich bin auch im tiefsten Westen.
Ja, nee, meine Frau kommt aus dem Osten und die war dann auch so: Diamant, Diamant, das kenne ich doch. Und dann fiel ihr das, als sie dann den Schriftzug gesehen hat: Das ist so ein oranger Schriftzug in so einem schönen Font. Da fiel ihr das ein. Ja, das ist doch die Ex-DDR-Fahrradmarke. Und ja, jetzt bin ich froh, dass ich endlich wieder ein Fahrrad habe. Weil ich habe ja kein Auto und nichts und deshalb bin ich halt aufs Fahrrad angewiesen. Und was wollte ich noch erzählen? Ach ja, bei uns in der Firma gibt es ab dem 1. April ein neues ITC-Reglement. Reglement, wie heißt das, wie übersetze ich das auf Deutsch? Eine IT-Weisung, da geht es um Datenschutz und sowas. Also beispielsweise dürfen wir keine Passwortspeicherung mehr im Webbrowser verwenden, was ja keine schlechte Idee ist. Da habe ich dann heute mit dem KeePass XC Plugin rumexperimentiert, das geht ganz gut. Wo ich noch keine Lösung für habe, weil das ist auch verboten, du darfst keine Synchronisationen mehr in eine private Cloud machen. Und bisher hatte ich halt nur meinen Kalender hatte ich aus dem Microsoft Outlook über meine Nextcloud, auf meine anderen Geräte synchronisiert und musste deshalb nur einen Kalender führen, den ich auf allen Geräten hatte. Und der, das wird mir schwerfallen. Da weiß ich noch nicht, welchen Umweg ich da nehmen werde. Wie machst du das?
Kannst du dich ja einsetzen für eine... Ja, jetzt haben wir gleich... Ja. Man kann sich ja einsetzen für eine Firmencloud, eine Firmen-Next-Cloud aufzusetzen.
Ja, vergiss es. Ich bin in einem Microsoft-hörigen Laden. Leider.
Schade.
Ja. Naja, okay. Also, ja, jetzt zum Thema. Was bedeuten die Wahlen in Deutschland für freie Software? Und was wir da gemacht haben, wir haben mal so die aus den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien rausgesucht, was die zum Thema FOSS oder Open Source sagen. Und in der Liste haben wir jetzt mittlerweile, oder wir haben noch mehr Parteien drin, als jetzt tatsächlich relevant sind. Also die FDP haben wir noch mit drin und das BSW. Aber wir fangen mal vorne an. Die CDU-CSU, die sagen, um die digitale Souveränität zu stärken, will die Union auf klare, einheitliche Regeln, ein modernes Wettbewerbsrecht und hochklassige digitale Infrastruktur setzen, insbesondere auf eine europäische Cloud sowie europäische Speicher- und Rechenkapazitäten. Zum Thema Open Source findet man im Wahlprogramm der Union nichts.
Was eine Überraschung.
Ja, und europäische Cloud, kommen wir später noch zu, wie wir das einschätzen. Also meiner Meinung nach ist das viel heiße Luft, was ich da gerade vorgelesen habe. Bei der SPD sieht es noch schlimmer aus. Die äußern sich in ihrem Wahlprogramm an keiner einzigen Stelle zu den Themen digitale Souveränität und Open Source Software. Was mich wundert, dass da nichts steht.
Ja, hätte ich eigentlich erwartet, dass da auch irgendwie wenigstens erwähnt wird, weil die haben auch eigentlich ganz gute Digitalpolitiker und war ein bisschen überraschend.
Ja, bei den Grünen, da findet man mehr. Die schreiben, der Staat sollte als vertrauensvoller Referenzkunde seine Marktmacht als Einkäufer nutzen, um innovative digitale Produkte zu fördern. Dabei sollte er insbesondere Open-Source-Anwendungen einsetzen. Die Grünen machen in ihrem Wahlprogramm noch eine Reihe weiterer Vorschläge zu Open-Source-Software und offenen Standards. Sie schreiben, durch eine Bündelung von Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und der Budgetverantwortung in einem Digitalministerium sowie durch eine gemeinsame Strategie innerhalb der Bundesregierung soll unter anderem die Förderung von Open Source fokussiert angegangen werden. Digitalministerium, können wir gleich auch nochmal drüber reden. Und dann sagen sie, eine plattformunabhängige Deutschland-App auf Open-Source-Basis, mit der die Menschen in Deutschland mit dem Staat digital und auf Augenhöhe kommunizieren können. Das wollen sie. Fällt mir jetzt spontan dieser TI-Messenger oder der BW-Messenger ein, auf Matrix-Basis. Mhm. Sie fordern Rahmenbedingungen für interoperable Standards. Die Digitalisierung Deutschlands soll durch die Überwindung der Grenzen der unterschiedlichen IT-Systeme von Unternehmen, Behörden und Forschungseinrichtungen durch Interoperabilität beschleunigt werden. Und zu guter Letzt heißt es, offene Standards sollen gefördert werden. Diese Standards sollen gut dokumentiert und ohne Lizenzgebühren frei nutzbar sein. Ja, also da findet man viel, ne? Bei den Grünen.
Ja. Ja. Die hat das mit dem Digitalministerium finde ich eigentlich eine ganz interessante Idee, aber ich weiß nicht, ob ich davon so überzeugt bin, weil es ist ja schon auch Infrastruktur und deswegen dieses, was ja immer noch Verkehrsministerium heißt, aber bei uns effektiv ein Infrastrukturministeriums, ist es ja für Verkehr, Infrastruktur und Digitales. Das ist eigentlich so eine ganz gute Kombination, finde ich. Also ich sage immer, wenn ich Ambitionen hätte in der Bundespolitik, ich wäre gerne Verkehrsminister. Da kann man wirklich viel Gutes machen.
Also ich sehe das, ich sehe das eher kritisch mit dem Digitalministerium, weil ich meine, ich habe selbst am Anfang meiner Berufskarriere im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft gearbeitet und ich weiß, da sitzen nur Juristen.
Ja.
Ne? Mehr muss ich nicht sagen. Also ich habe das Gefühl, so ein Digitalministerium, das ist dann wieder so ein Wasserkopf und in den Ländern hast du dann auch noch mal Ministerien, die dafür zuständig sind und dann hast du noch das Zendis und dann hast du noch diese und jene Behörde. Also ich sehe eher die Gefahr, dass das dann so ein bürokratischer Wasserkopf wird, wo dann die Zuständigkeiten unklar sind. Und was mir dazu eingefallen ist, ist das Schulbeispiel. Also du kannst ja in der Schule sagen, wir haben einen Informatikunterricht und alle anderen kümmern sich nicht darum. Oder du kannst sagen, dass Informatik Bestandteil von allen Lehrfächern sein soll. Also auf die Ministerium umgemünzt wäre das, dass jedes Ministerium selbstverständlich eine Digitalkompetenz für ihre Themenfelder haben soll.
Ja, ist ja auch logisch, weil wir brauchen ja Digitalisierung nicht als Selbstzweck, sondern als im integrativen Zusammenhang mit den einzelnen Fachbereichen halt. Quasi, dass man direkt die Bedürfnisse zum Beispiel jetzt von Wissenschaft und Forschung halt bei der Digitalisierung mitdenkt und nicht jemand sagt, wir bauen die und die Plattform auf und ihr habt euch daran anzupassen. Weil wir haben ja auch existierende Strukturen, die wir digitalisieren müssen. Und das geht ja viel besser, wenn man dann Experten in existierenden Behörden und Ministerien ansiedelt. Also da bin ich voll bei dir.
Mhm. Es gibt ja auch kein Physikministerium, es gibt kein Chemieministerium.
Genau.
Ja, Silas, erzähl mal, was haben die anderen Parteien da auf dem Plan?
Also die FDP hat im Prinzip dasselbe wie die SPD gemacht und es einfach komplett ausgelassen, das Thema. Dann haben wir noch die Linke. Die haben auch einen großen Block an Forderungen. Also die Linke schreibt in ihrem Wahlprogramm, wir wollen viel mehr Open-Source-Software. Das macht uns unabhängiger von digitalen Monopolen und ihren hohen Lizenzgebühren. Und Software, die öffentliche Verwaltung einkaufen oder entwickeln lassen, darf nur noch in Ausnahmefällen proprietär sein. Das in Ausnahmefällen ist schade, weil das könnte man gerne ausnahmslos machen. Also muss ausnahmslos Open Source sein, natürlich nicht proprietär. Das ist quasi eine Public Money, Public Code Forderung. Die findet sich, glaube ich, tatsächlich bei den Grünen gar nicht so.
Mhm.
Genau. Gibt es noch einen Haufen weiterer Vorschläge. Also nochmal die Erwähnung Public Money, Public Code. Digitale Gesundheitsanwendungen sollen im digitalen Gesundheitswesen sollen vor allem Open Source Anwendungen öffentlich gefördert werden und die Entwicklung und Durchsetzung zukunftsweisender Technologien soll auch durch Open Hardware Förderung tatsächlich beschleunigt werden. Also geht sogar noch weiter, nicht nur Open Source Software soll gefördert werden, sondern auch noch Open Hardware. Das sind dann so Sachen wie RISC-V und so weiter. Dann im Bildungskontext an Schulen Schulen soll quelloffene Software sein und sollen auch bevorzugt auch freie Lernressourcen zum Einsatz kommen.
Mhm.
Das BSW haben wir jetzt auch noch drin. Das ist ja letztendlich gar nicht.
Könnten wir auch weglassen. Gut, die haben tatsächlich auch ein paar Punkte drin. Ne?
Ja, allerdings auch mit ein paar kruden Sachen kombiniert.
Ja,
sag mal, was sind
die kruden Sachen?
Die EU soll sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Dazu gehöre auch die Herstellung der digitalen Souveränität Europas gegenüber den mächtigen Datenkraken aus dem Silicon Valley. Soweit auch, Das soll durch einen EU-Erweiterungsstopp erreicht werden, der auch für die Ukraine gilt.
Hä? Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Frag ich mich auch. Ja, genau, also das...
Ihr seht, da gibt's große Unterschiede, was die Parteien in ihren Programmen versprochen haben. Ich glaube, was man da sehen kann, ist, dass man auf der konservativen Seite wenig findet. Auf der progressiven Seite findet man mehr, also insbesondere bei der Linken und bei den Grünen. CDU, CSU, das ist ja eigentlich heiße Luft. SPD sagt überhaupt nichts dazu. Also ich würde mal voraussagen, dass wir bezüglich freier Software in der Politik da schwierigen Zeiten entgegensehen.
Ja, ja, ich habe mir nochmal das Ergebnis angeschaut und wenn wir jetzt effektiv sagen, ja, auch hier, SPD wird vielleicht noch so mitgehen, aber nur Grüne und Linke haben es überhaupt im Wahlprogramm, dann haben wir definitiv keine Mehrheit für irgendwelche Verbesserungen im Bereich Open Source Software. Also kann man eigentlich schon so hart sagen, denke ich. Wir werden wenig Unterstützung in den nächsten 4 Jahren bekommen in der Hinsicht.
Ja, es gibt natürlich auch gute Beispiele, wenn es um die Unterstützung für freie Software geht. Da wäre mal der Prototype Fund zu nennen. Der geht weiter, ist mittlerweile in der 16. Runde. 8 Jahre lang machen sie das schon. Haben 387 Projekte gefördert und sie sagen, wir sind noch lange nicht fertig. Sie machen bis mindestens 2029 weiter. Wer sich für den Prototype Fund interessiert, da habe ich mit der Patricia Loy in der ZIF-Folge 115 ein Interview geführt. Und wer wissen möchte, welche aktuellen 25 Projekte in der Runde 16 gefördert werden, oder schon wurden, findet in den Shownotes eine Liste der Projekte. Und dann gibt es noch die Sovereign Tech Agency, bisher eher bekannt unter dem Namen Sovereign Tech Fund, haben sich aber umbenannt in Agency. Und die bei denen geht es mehr so um Basistechnologien, die sie unterstützen. Die haben da knapp 200 unterstützungswürdige Technologien identifiziert. 60 Technologieprojekte unterstützt seit Oktober 2022, haben knapp 24 Millionen Euro in Aufträge investiert. Und eine Captain It's Wednesday-Folge mit der Agency kommt voraussichtlich im März oder April. Das ist das, was ich vorhin sagte. Ich habe da einige Interviews in der Pipeline und die Sovereign Tech Agency gehört dazu. Die haben eigentlich schon zugesagt, da geht es nur noch darum, wann wir die Aufnahme machen. Und wenn man da mal in die unterstützten Projekte hineinschaut, da findet man Projekte, die ihr alle kennt. Also aktuell, das war glaube ich letzte Woche erst, wurde bekannt gegeben, dass die Eclipse Foundation mit 515.000 Euro unterstützt wird. Außerdem unterstützen sie das Arch Linux Package Management, die OpenStreetMap, FreeBSD, Samba, die GNOME Foundation, Systemd, FFmpeg, Drupal, PIP, also den Python Package Index und viele mehr. Also das ist was, was ihr alle kennt, Projekte, die ihr alle kennt und nutzt und ja, ist natürlich eine tolle Sache. Also sowohl was die Sovereign Tech Agency da macht, als auch was der Prototype Fund da unterstützt. Ja, Silas, ich weiß nicht, kennst du noch weitere Organisationen, die da was machen auf europäischer Ebene?
Also jetzt von der finanziellen Förderung her fällt mir jetzt spontan nichts mehr ein. Also es gibt natürlich noch die europäischen Institutionen wirklich, die auch daran arbeiten. Da war die EU eigentlich immer sehr weit. Also die Europäische Kommission hat ja auch eine eigene Lizenz rausgegeben, die European Union Public License. Die ist im Prinzip so ein bisschen ähnlich wie die AGPL, aber aufs europäische Recht angepasst. Also die hat ist ein bisschen schwächer in einigen Punkten, aber im Prinzip ähnlich, dass man unter den meisten Bedingungen, wenn man Software damit entwickelt, mit Code, der unter dieser Lizenz steht, muss der auch unter derselben Lizenz stehen oder kann unter einer anderen Lizenz vertrieben werden, die von der Europäischen Kommission festgelegt wird. Da gibt es, soweit ich weiß, so eine Liste, in welche man das dann umwandeln kann. Genau.
Dann
Also
gibt's noch, ja, dann gibt's noch das
es ist
Open
eine
Source.
relativ
Sorry.
Das ist so eine relativ zentrale Kontrolle über die Lizenz von der Europäischen Kommission, beziehungsweise halt von einem Gremium, das von der Europäischen Kommission eingerichtet ist. Ich weiß aber gar nicht, wie sehr die jetzt noch groß weiterentwickelt wird in letzter Zeit. Ich glaube, Entwicklung, also Softwareentwicklung auf europäischer Ebene, die diese Lizenz benutzen sollten. Da gibt es auch eine Code-Plattform, wo dann der Code von EU-Projekten veröffentlicht wird. Also da ist die Europäische Union auf jeden Fall mal deutlich weiter als jetzt zum Beispiel die Bundesrepublik.
Das ist dieses GitHub, GitLab-ähnliche Open Code Repository, ne? Was du
Genau, ja.
meinst. Ja.
Das meinte ich ja.
Ja. Ja, dann gibt es noch das Open Source Observatory. Das ist so eine zentrale Anlaufstelle für Informationen und Ressourcen rund um Open Source Software. Das European Research Council finanziert mehrere Open Source Forschungsprojekte. In Frankreich gibt es noch das INRIA, in Deutschland das Max-Planck-Institut für Softwaresysteme, die Forschung zur Überprüfung von Open-Source-Programmiersprachen durchführen und noch viele weitere. Also wir haben in den Shownotes da mal einige Organisationen auf europäischer Ebene oder auch auf deutscher Ebene aufgelistet. Zum Beispiel SUSE engagiert sich als offizieller Unterstützer im Open Forum Europe zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Open Source Bereich. Also da gibt es schon einiges. Ja, zum Schluss wollen wir noch so ein bisschen auf die internationale Lage gucken. Und ja, ich habe mir da so ein paar Sachen rausgeschrieben. Ihr kennt ja sicher von, wie hieß denn der, Peter Altmaier aus der Merkel-Regierung. Der hat ja dieses
Ja.
Gaia-X-Projekt damals ins Leben gerufen. Da ging es darum, eine Alternative zu den internationalen Hyperscalern im Cloud-Bereich in Europa auf die Beine zu stellen. Da gab es, also Nextcloud war zum Beispiel da auch Gründungsmitglied in dieser Gaia-X-Initiative. Das ist dann allerdings ziemlich schief gelaufen, weil die ganzen bekannten Hyperscaler aus China und den USA dann irgendwann da auch mitspielen wollten und sie haben dann, wie sagt man, flood the zone with shit. Sie haben dann da, wie sagt man, you blinded me with science. Also sie haben sehr viele Spezifikationen eingebracht. So mehrhundertseitige Dokumente. Das waren dann so, ja, so ein Sitzungsmarathon, wo du vor der Sitzung eben dir diese hundertseitigen Spezifikationen durchlesen musstest. Und ich glaube, es ging eigentlich nie darum, da jetzt wirklich was Europäisches zu schaffen. Und
Das
vor
ist jetzt eine
kurzem.
ganz böse Verschwörungstheorie.
Ja, und vor kurzem, ich glaube, das ist gerade ein paar Wochen her, hat dann auch der Frank Karliczek von Nextcloud gesagt, also das ist jetzt entspricht nicht mehr dem ursprünglichen Ziel, was man mit Gaia-X haben wollte. Das ist keine europäische Lösung mehr und es geht auch gar nicht um Lösungen, sondern es geht nur noch um Spezifikationen. Und deshalb hat sich Nextcloud aus dieser Gaia-X-Initiative verabschiedet. Ja, also das ist so, fand ich so ein erwähnungswerter Punkt, wenn man so die internationale Lage oder die europäische Lage anguckt. Sieh das, was macht denn Elon Trump?
Ach ja, unsere beiden Lieblingspräsidenten sind natürlich gegen jegliche Einschränkungen von dem geheiligten internationalen freien Markt, also so frei, dass er den USA nützt, und wollen deswegen Strafzölle gegen die EU verhängen, vor allem wegen den sehr effektiven Tech-Regulierungen in der EU. Die EU ist ja quasi die einzige Instanz weltweit, die wirklich die Macht hat und sie auch wirklich nutzt, um so ein kleines Gegengewicht gegenüber den großen amerikanischen Tech-Monopolen zu bilden. Und da gibt es ja den DMA, also den Digital Markets Act, den Digital Services Act und natürlich die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Und das sind ja alles, also einerseits Schutz der persönlichen Daten, klar, die DSGVO, das ist das Älteste daraus. Und die anderen beiden sind vor allem dazu da, gewisse Verantwortlichkeiten festzulegen für große Tech-Monopole. Und das ist natürlich der Trump-Regierung ein Dorn im Auge, weil das ist ja mittlerweile so eine kleine Tech-Clique, die da an der Macht ist. Und die sind ja alle Best Buddies und wollen natürlich gegenseitig die Interessen der anderen berücksichtigen. Und deswegen setzt sich Trump quasi dafür ein, dass diese Tech-Monopole frei walten dürfen. Dafür unterstützen die Tech-Monopole Trump. Ja.
Ja, genau. Also das ist eine relativ neue Meldung, die kam, glaube ich, erst heute rein, dass Trump auch Zölle auf diese EU-Regulierungen in welcher Art auch immer erheben will. Und was ich auch vorhin noch gefunden habe bei der Recherche ist, dass die Kosten der Bundesverwaltung in Deutschland für die Nutzung von Lizenzen für Produkte und Services von Microsoft, die sind in 2024 von 197 Millionen Euro auf 204 Millionen Euro gestiegen. Es gibt natürlich auch so diese Hoffnungsschimmer, also Zendis mit Schleswig-Holstein und ihrem Open Desk als Behördendesktop. Aber wenn man sich die Gelder anguckt und die Stellenbesetzung beim Zendis, dann ist das, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber das ist ein Hundertstel, würde ich mal schätzen, von dem Geld, was an für Microsoft-Lizenzen bezahlt wird. Also ein
Ja,
riesiges
aber es ist schon mal
Ungleichgewicht.
ein guter Schritt in die richtige Richtung und wohlgemerkt von einer schwarz-grünen Landesregierung. Das ist, da also es ist man bei allem, bei aller Kritik, es ist nicht so, dass von konservativer Seite da gar nichts kommt. Also es ist immer auch eine Frage der Personen, die da in Verantwortung sind.
Ja.
Ja.
Letzten Punkt, den ich da vorhin noch gefunden habe. Apple schreibt, dass sie 500 Milliarden US-Dollar in den USA investieren wollen. Und wie groß ist das deutsche Sondervermögen für die Bundeswehr?
100 Milliarden.
Und jetzt haben wir
Genau,
hier
also.
eine Firma, die sagt, ja, also ich interpretiere das jetzt mal so, um uns das Wohlwollen des Königs zu sichern. Stimmt das so, Silas? Investieren wir
Ja, also
jetzt,
ich finde das sehr treffend.
ja, investieren wir jetzt 500 Milliarden US-Dollar in den USA. Also man muss sich mal diese Größenverhältnisse vorstellen, oder? 500 Milliarden.
Wir haben da eine Firma, die macht mehr Umsatz als viele Länder weltweit. Also, das ist Wahnsinn. Das sind Firmen, das sind Größen, das ist eigentlich unvorstellbar. Und das ist auch, da kann man auch durchaus kontrovers diskutieren, inwiefern Firmen überhaupt so eine Macht haben dürfen.
Ja. Ja, also ich denke, soweit zur Frage, was nach der Wahl im freien Softwarebereich passieren wird. Also ihr hört, wir sind da ein bisschen skeptisch, aber es geht natürlich kein Weg dran vorbei, dass sich Europa da frei machen muss und dass es auch in Europa genügend Initiativen und Investitionen braucht, wenn wir da noch eine Rolle spielen wollen. Ja, warte, das war jetzt das Schlusswort.
Sehr, sehr pathetisch.
Ja, ein bisschen trübe. Ich kann ja noch mal Rambo Zambo rufen. Aber das soll es dann auch gewesen sein für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, euer Feedback ist uns wichtig. Falls ihr zu diesem Thema, was nach der Wahl mit freier Software passiert, etwas schreiben möchtet, dann schreibt es bitte in die Kommentare, vielleicht dann auch schon mit Tims neuem Kommentareditor. Scheltet uns bitte nicht, weil wir schon wieder über Politik gesprochen haben. Aber wir sind halt der Meinung, dass freie Software und Politik sich nicht wirklich trennen lassen. Ihr könnt uns über Matrix, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Und wenn die Community mitmacht bei uns, dann stärkt das die Community. Silas, herzlichen Dank.
Hat mir viel Spaß gemacht, war eine große Freude wie immer. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns vielleicht nächsten Mittwoch, je nachdem, was das Core-Team macht. Macht's gut. Ciao zusammen. Tschüss.
Ciao, ciao.